Wolfgang Thierse, der einst Präsident war des Deutschen Bundestages, SPD-Politiker, Bundestagsabgeordneter. Und wenn ich jetzt noch die zahllosen Funktionen aufzählen wollte, die Sie, Herr Thierse, noch innehaben, dann, wenn ich dann noch die vielen Auszeichnungen auflisten würde, mit denen Sie geehrt wurden, vom Theodor Heuss bis zum Ignaz-Bubis-Preis, dann wäre ein großer Teil der Sendezeit allein damit vertan. Das alles kann man nachlesen, auch die vielen Bücher, die von und die noch mehr vielen Bücher, die über Sie geschrieben wurden. Herr Thierse, lassen Sie uns sprechen über das, was man bislang möglicherweise noch nicht lesen oder hören kann über Sie. Aber noch eins vorneweg, geboren wurden Sie, wie einst jeder gute Berliner, in Breslau. 1943. In der DDR sind sie aufgewachsen, machten das Abitur, wurden Schriftsetzer, studierten Mitte der 60er Jahre an der Humboldt-Universität Berlin Germanistik und Kulturwissenschaften. Und wer sie in den letzten Jahren beobachtet hat, der hat schnell gespürt, die Literatur, die Sprache, die Kultur, das ist ihre wahre Leidenschaft. Ist das eine richtige Beobachtung?
Ja, das ist eine richtige Beobachtung.
Sie haben eine Reihe, die Sie selbst moderieren, Thierse trifft in Berlin seit mittlerweile 9 Jahren. Zu Gast waren Friedrich Diekmann, der übrigens Sohn des früheren DDR-Volkskammerpräsidenten Johannes Diekmann, Adolf Muschk und. Also überwiegend Kulturpersönlichkeiten, die Sie einladen?
Nein, ganz unterschiedliche Leute. Ich habe mal im Wahlkampf damit begonnen. Wahlkampf ist ja auch gelegentlich anstrengend und nicht immer sehr unterhaltsam und spannend. Und in Berlin ohnehin schwierig, wo immerfort Berlin Politik stattfindet. Und da kam ich auf die Idee, Leute einzuladen, mit denen ich mich unterhalte. Und zwar nicht immer nur über Politik, sondern auch über ihre Biografien, über ihre Leidenschaften und Interessen und Projekte. Und das lief so gut, dass ich gesagt habe, das mache ich jetzt immer. Bei mir im Prenzlauer Berg, in einem bekannten Ort, in der Kulturbrauerei. Und dazu lade ich ganz unterschiedliche Leute, besonders wenig Politiker, aber Wissenschaftler, Künstler, Filmregisseure, Literaten, Schauspieler, also ganz unterschiedliche Leute.
Aber auch Politiker, immer wieder auch Persönlichkeiten, die mehr oder weniger umstritten sind. Heinz Buschkowski, den Bürgermeister von Neukölln, oder damals Finanzsenator von Berlin, Thilo Sarrazin. Es waren Christdemokraten, es waren Liberale dabei, Sozialdemokraten ohnehin, aber es war nie ein Politiker der PDS dabei.
Also es gibt ein einziges Kriterium dafür, fürs Einladen. Ich muss mich für die Person interessieren, denn sonst fällt mir im Laufe des Gesprächs nichts mehr ein. Das Gespräch muss von Interesse getragen sein und ich muss die Hoffnung, die Erwartung haben, dass da einer aufrichtig auch über sich erzählt. Das ist eine Voraussetzung. Da ist mir noch kein Parteipolitiker von SED, PDS, Linke eingefallen.
Über die Station Ihrer Biografie haben wir einiges skizziert, aber einiges werden wir noch besprechen. Auffallend ist, Kulturpolitiker im engeren Sinn konnten Sie nie werden. Wären Sie es gern geworden?
Auch ich bin ja jetzt eine Art Kulturpolitiker. Ich bin Vorsitzender des Kulturforums der Sozialdemokratie schon seit längerer Zeit. Bin auch im Ausschuss für Kultur und Medien und dort Berichterstatter für die SPD für eine ganze Reihe von Themen. Alle Fragen, die Berlin betreffen, Vergangenheit, Erinnerungspolitik, Aufarbeitungspolitik, Umgang mit sowohl SED wie mit Nazi-Vergangenheit und vieles andere. Also insofern bin ich kulturpolitisch tätig.
Naja, Sie hätten ja als Kultursenator in Berlin oder gar Kulturstaatsminister in einem der Kabinette werden können.
Ja, aber 1998, als es um die Frage ging nach dem Wahlerfolg der SPD und Rot-Grün begann, da war mir schon das Amt des Bundestagspräsidenten viel wichtiger, viel lieber. Ich sag immer wieder, es ist das schönste Amt, das diese Demokratie zu vergeben hat, das Amt des Parlamentspräsidenten.
Norbert Lammert war ja vor der gleichen Alternative gestellt, ne?
Das ist so ähnlich und siehe da, er hat sich auch dafür entschieden. Das verstehe ich sehr gut.
Spricht für das Amt.
Ja.
Sie waren ja im Kulturministerium tätig, allerdings ab 1975 in dem der DDR und da waren Sie zuständig für architekturbezogene Kunst. Was hieß das?
Also baugebundene Kunst würde man im Westen sagen oder hätte das damals gesagt. Also die großen Aufträge, die zu DDR-Zeiten vergeben wurden für große Projekte. Der größte Kunstauftrag, den die DDR je vergeben hat, war das Bauernkriegspanorama von Tübke. Und ich war derjenige, der den Auftrag entworfen hat. Und es gab ja keine Maßstäbe dafür. Woran sollte man das bemessen? Es war ein ganz offener Prozess. Das habe ich in dieser Zeit entworfen. Bin auch einmal mit Tübke nach Moskau gereist. Und es war auch eine etwas aufregende, anekdotische Geschichte. Also ich war dort 1,25 Jahre, dann wurde ich schlicht rausgeschmissen.
Ja, zu diesem Bauernkriegspanorama müssen wir noch ein bisschen was sagen. Das steht in Thüringen, glaube ich.
In Bad Frankenhausen ist das ein großes Gedenkort mit einem Panoramabild, das kreisrund ist. Keine naturalistische Malerei, keine Schlachtengemälde, sondern so wie das Tübke ist, der ja im Stil des Manierismus der Spätrenaissance gemalt hat und der den Anspruch hatte, große geschichtsphilosophisch begründete Malerei zu betreiben. Das kann man doll finden, es ist ohnehin virtuos, das ist es wirklich. Und man kann sich damit auseinandersetzen. Es ist der Versuch, wie hieß das zu DDR-Zeiten, Bauernkrieg und frühbürgerliche Revolution zu zeigen. Das war ja der Anspruch der Bauernkrieg, die soziale Renaissance in Deutschland als frühbürgerliche Revolution zu interpretieren, in deren Tradition dann natürlich am Schluss die DDR selber steht. Das war ja immer eine Art von Finalismus, wenn man so will, Teleologie, Geschichtsteleologie.
Der Himmel auf Erden.
Alles lief auf die DDR hinaus als das Ergebnis der inneren Logik der Geschichte. Das war ja das Verrückte und Peinliche.
Sie haben Werner Tübke damals kennengelernt, aber ja, auch andere Prominente, wie zum Beispiel Jürgen Kuczynski, den Philosophen und Ökonomen, der Mann, der wohl die größte Privatbibliothek der DDR hatte mit immerhin 70.000 Bänden. Wie haben Sie ihn kennengelernt?
Also das war eher zufällig über Kommilitonen. Man kannte sich einigermaßen. Es waren ja, ich sage immer etwas ironisch, die Anständigen und Intelligenten der DDR kannten sich irgendwie fast alle. Das ist eine etwas übertrieben ironische Bezeichnung. Und da bin ich einfach mal mitgegangen und habe diese Bibliothek mir angesehen. Wir haben uns auch mit Jürgen Kuczynski unterhalten, von dem man ja auch viel lesen konnte. Der hatte ja eine vielbändige Geschichte der Lage der arbeitenden Klasse geschrieben, also wirklich eine irrsinnige Arbeit. Und er hatte zu DDR-Zeiten auch fast wöchentlich in der Weltbühne geschrieben. Manches ausgesprochen intelligent und auch kritisch, aber am Schluss war er halt doch immer brav, was wir da schon merkten. Also das war so das ambivalente Verhältnis von kritischer Intelligenz in der DDR zu dem Staat und zum SED-Regime. Ein bisschen kritisieren, versuchen, innerhalb des Systems groß ausgedrückt Alternativen zu entwickeln, aber keine Alternative zum System.
War mehr möglich?
Das weiß man nicht im Nachhinein. Wahrscheinlich war unter den obwaltenden Umständen kaum etwas möglich, weil wir ja immer wussten, spätestens seit dem Scheitern des Prager Frühlings, also der Unterdrückung des Prager Frühlings unter Führung der Sowjetunion, seitdem wusste ich...
Seit August 68,
es wird nur etwas sich ändern innerhalb der DDR und im sozialistischen Lager, wie das ja hieß. Es wird nur Reformen geben, wenn Moskau sie zulässt. Das heißt also, wenn sie in Moskau anfangen. Und genau so ist die Geschichte ja auch passiert. Erst in dem Moment, wo Gorbatschow an die Spitze der KPdSU trat und aus höchst unterschiedlichen Motiven versuchte, das eigene Regime zu reformieren. Man erinnert sich an das Stichwort Perestroika. Auch versuchte, eine andere Außenpolitik zu machen. Stichwort das Haus Europa. Erst in dem Moment war es möglich, dass in der DDR, aber auch in den anderen sozialistischen Ländern so etwas möglich wurde wie die friedliche Revolution.
Es gab noch eine andere Sollbruchstelle vorher, zumindest in meiner Wahrnehmung. Das war die Entlassung von Wolf Biermann aus der DDR-Bürgerschaft. Da hätte es doch möglicherweise auch schon zum Umsturz kommen können.
Nein. Also es gibt ja Leute, die sagen, der Rauswurf Biermanns und die kritische Reaktion in der Intelligenz war das Anfang vom Ende der DDR. Es war ein Punkt, an dem sichtbar wurde, wie innerlich, moralisch und intellektuell das System zerrüttet war in der DDR. Aber man muss auch wissen, das war damals eine Erschütterung und ein Aufbegehren nur der kritischen Intelligenz. Die Arbeiter, die Malocher, wie man im Westen sagt, die hat es nicht interessiert. Das war ein Vorgang in Berlin unter der Intelligenzia. Das ist ganz wichtig. Die Polen haben uns dann gezeigt, wie das anders geht. Ein paar Jahre später, 81 mit Solidarność, nämlich ein Bündnis zwischen der aufbegehrenden Arbeiterschaft und der kritischen Intelligenz. Es ist eben nicht nur Wałęsa wichtig, sondern eben auch Adam Michnik und so weiter. Erst in dem Moment, wo die beiden getrennten sozialen Kreise sich berührten und ein Bündnis miteinander einging, wurde es gefährlich. Das war dann am Ende so ähnlich. Erst in dem Moment, wo die unterschiedlichen mehr oder minder privaten, familiären, jedenfalls verborgenen Zirkel der Kritik, der Dissidenz, des Nörgelns, des Nicht-Einverstanden-Seins, erst wo die sich immer mehr berührten und überschnitten, erst dann wurde es gefährlich für die DDR.
Ja, und ökonomisch war die Situation Ende der 70er Jahre für die DDR auch noch eine andere als Ende der 80er Jahre.
Das stimmt ohne Zweifel. Das Ende der DDR war eben einerseits eine friedliche Revolution, aber andererseits war es eben auch ein ökonomischer Zusammenbruch und dann auch ein politisch-moralischer Zusammenbruch. Beides muss man zusammendenken. Wenn man den Aspekt des Zusammenbruchs betont, sollte man zugleich aber nicht den Charakter der Revolution bestreiten.
Nur das war nicht, aus Ihrer Sicht war es eine
Revolution. Es war eine friedliche Revolution, nur weil nicht massenhafte Menschen gestorben sind, weil nicht genügend Blut geflossen ist, muss man nicht den Charakter der Revolution bestreiten. Es war ein wirkliches Aufbegehren und wenn man die üblichen Kriterien einer Revolution, die oben können nicht mehr und die unten wollen nicht mehr, nimmt, das ist dann die Kurzbeschreibung einer revolutionären Situation, dann war sie tatsächlich Ende der 80er Jahre erreicht und das dann auch dazu gehörte, dass immer mehr Menschen auf die Straße gingen. Das dazu gehörte, dass noch einmal, das muss man ja auch wissen, dass Tausende die DDR verließen, via Budapest, Prag etc. Dieses Zusammenspiel zwischen denen, die unbedingt das Land verlassen wollten und denjenigen, die dieses Land verändern wollten, das gehört auch dazu. Man muss ja in Erinnerung nochmal sich vergegenwärtigen, es macht doch nur Sinn, dass in Ost-Berlin Menschen auf die Straße gingen mit einem Schild, wir bleiben hier. In einem Gefängnis ist das ein absurder Spruch. Aber in dem Moment, wo Leute das Land verließen und man ja verstand, dass sie das Land verließen und sagte, wir bleiben aber hier, weil wir dieses Land ändern wollen, um unsere Kinder willen, erst dann wird begreifbar, dass dazu viel Mut gehörte und dass der Spruch dann sogar auch einen Sinn machte. Er war nämlich dann plötzlich eine Drohung. Mhm. Ihr kriegt uns nicht los, ihr da oben.
Ja, mit Robert Havemann hat man es ja auch versucht und er hat auch drohend gesagt, ich bleibe hier und er ist geblieben. Lassen Sie uns, bevor wir über 89 weitersprechen, nochmal zurückspringen in das Jahr 76, Biermann, Ausbürgerung. Sie selbst waren davon ja auch unmittelbar betroffen durch die Entlassung.
Ja, ich bin dann, das ist eine typische DDR-Geschichte, die ich jetzt erzählen muss. Ich bin dann Ende November, also im November, als dieser Rauswurf war und die Protestaktion, Unterschriftenaktion von Künstlern stattfand und dann auch dagegen, die SED organisierte eine Unterschriftenaktion, Jubel für die Entscheidung des SED-Politbüros. Ich wurde zum Abteilungsleiter bestellt und wurde gefragt, ob ich bereit sei, auch zu Künstlern zu gehen und Unterschriften zu sammeln. Und wenn nicht, Berichte zu schreiben, habe ich schlicht gesagt, nein. Ich halte diese Entscheidung für einen schweren kulturpolitischen Fehler. Und deswegen mache ich das nicht. Und dann wurde mir in diesem Gespräch vorgehalten, was ich in den letzten Wochen und Monaten alles von mir gegeben hatte. Und dann kam ich zurück in mein Zimmer und sprach die Kollegin, die mir gegenüber saß, an und hat gesagt, Renate, warum hast du Berichte über mich geschrieben? Du weißt, ich bin ein diskussionsfreudiger und streitlustiger Mensch. Wir hätten uns über alles fetzen können, von ins Gesicht. Und da sagte sie wörtlich, ach Wolfgang, als SED-Genossin, nein, entschuldigen, jetzt verderbe ich die Pointe. Ach Wolfgang, als Mensch ist es mir schwer gefallen, aber als SED-Genossin habe ich es für meine Pflicht gehalten. Das war die alltägliche Schizophrenie in der DDR. Man wusste, diejenigen, die Spitzeldienste leisteten, wussten, dass sie etwas menschlich Unanständiges taten. Und manche taten es eben aus Überzeugung. Andere mögen es aus Angst, aus Anpassung, aus Karrieregründen gemacht haben. Aber es gab diese alltägliche Schizophrenie zwischen menschlichem Anstand und SED-gemäßem Verhalten. Das gab es auch.
Diese Schizophrenie, der sind Sie nicht erlegen?
Nein, ich wollte nie in die SED eintreten. Ich bin ja im Laufe meines Lebens mehrfach gedrängt worden, habe immer versucht, mit einigem Geschick das abzuwehren, weil ich natürlich auch so reden musste, dass ich überhaupt noch in der DDR weiter einen Beruf nachgehen könnte. Ich war ja leider kein Physiker oder Musiker oder Arzt, sondern ich war ja etwas, was man in der DDR Gesellschaftswissenschaftler nannte. Und deswegen musste ich meine Ablehnung der SED-Mitgliedschaft immer sozusagen mit dem Florett austragen. Das ist mir gelungen. Ich wollte auch niemals in eine Blockpartei eintreten, auch nicht in die Ost-CDU. Das wäre mir noch feiger vorgekommen.
Was erstaunt ist, dass der bis dato ja politisch kaum in Erscheinung tretende Wolfgang Thierse nach 89 plötzlich zu seinem Senkrechtstarter in der Politik wird. Sie haben sich politisch engagiert, Sie sind dann im Oktober 89 dem neuen Forum beigetreten. Das Forum ist einen Monat vorher gegründet worden. Das neue Forum wurde später sozusagen zum Geburtsort von Bündnis 90 Die Grünen. Sie sind dann aber in die SPD eingetreten.
Ja, ich war immer, glaube von Kindesbeinen ein wirklich politischer Mensch, aber ich wollte nicht den Preis bezahlen, den man in der DDR hat bezahlen müssen, wenn man da politisch tätig werden wollte. SED-Mitgliedschaft, Blockpartei, andere Formen der Anpassung. Also ist es mir gegangen, wie vielen anderen Menschen auch, im Herbst 89 hatte ich das dringende Gefühl, wenn ich jetzt nicht mitmische, auf die Straße gehe, laut werde, dann werde ich mich mein ganzes Leben lang vor mir selber und vor allem vor meinen Kindern schämen. Das ging, glaube ich, wirklich sehr vielen. Und so bin ich in das neue Forum eingetreten und dann Anfang Januar 1990 in die SPD, weil ich gesehen habe, es macht keinen Sinn, immer wieder Grundsatzdebatten zu führen, immer zusammenzukommen und heftig zu streiten, während nebenan Machtfragen entschieden wurde. Die SED war noch an der Macht. Das Stasi-Ministerium wurde nur umgenannt in Amt für nationale Sicherheit. Die SED nannte sich um in SED-PDS. Sie hatte immer noch die Macht. Und dann sagte, nein, man muss das radikaler in Frage stellen. Und da ich, glaube schon jahrzehntelang innerlich ein Sozialdemokrat war, bin ich dann Anfang Januar in diese neu gegründete, damals einzig neu gegründete Partei, die Ost-SPD, eingetreten. Und dass ich 5 Monate später schon ihr Vorsitzender war, das sind revolutionäre Umstände. Da wird man nach oben geschleudert. Da hat man gar nicht die Chance und auch nicht die Gelegenheit, die berühmt-berüchtigte Ochsentour zu machen. So waren, das ist Revolution. Man tritt ein und 5 Monate später ist an der Spitze des Ladens.
Wie hat Wolfgang Thierse das selber erlebt, diesen Höhenflug in der Politik?
Also insgesamt war ja das Jahr Herbst 89 und das Jahr 1990 ein wirklich dramatisches Jahr. Ich hatte immer mal wieder das Gefühl, es wird mir schwindelig. So viel hat sich verändert. Ständig mussten wir neue Entscheidungen treffen. Ich bin ja dann im März in die Volkskammer gewählt worden. Dann sofort von der eigenen Fraktion zusätzlich in die Delegation hineingewählt worden, die Koalitionsverhandlungen geführt hat. Dann bin ich zum stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden geworden, am Schluss zum Fraktionsvorsitzenden und Parteivorsitzenden. Und in dieser Zeit hatten wir ständig neue Überlegungen anzustellen. Die Währungsunion, die Wirtschafts- und Sozialunion, der Einigungsvertrag, immerfort grundsätzliche Fragen. Und wir waren doch dabei, Politik überhaupt erst zu lernen. Ich bin kein Jurist. Ich habe keine Verwaltungserfahrung. Viele Finessen waren mir nicht bekannt. Also ging es nur, ich habe das damals genannt, man musste sich mit Geistesgegenwart behelfen. Und, glaube ich, dann mit wirklich einer großen Lernfähigkeit und auch einer Offenheit gegenüber. Deswegen war die Volkskammerzeit ja wirklich auch eine wunderbare Zeit. Da kamen Menschen zusammen, die SPD-Fraktion hatte 88 Mitglieder, wir kannten uns alle nicht. Einige kannten sich von früher, aber ich kannte nur ganz wenige. Und dann musste man aufeinander zuhören, weil man erst wissen müsste, wie denken wir in dieser Frage, wie denkst du und so weiter, um dann einen gemeinsamen Willen zu formulieren und das dann auch nach außen vorzutragen. Also das waren dramatische Zeiten, dass mir manchmal schwindelig geworden ist.
Im September 90 wurden Sie dann sogar zum stellvertretenden Vorsitzenden der gesamtdeutschen SPD. Da fand dann dieser Taumel, dieser Schwindel ein erstes, sagen wir mal, Ende. Aber woher konnten Sie ja Ihre Kräfte rekrutieren? Können Sie da?
Das ist schwer zu sagen. Also erstens, politische Leidenschaft hatte ich immer. Zweitens ist es vielleicht meine wichtigste Begabung für Politik gewesen, dass Kommunikation etwas ist, was mir liegt, was mir Vergnügen macht, bis heute auch nach 23, 24 Jahren in der Politik, mit Menschen reden, sie zu überzeugen wollen oder mich von ihnen überzeugen zu lassen. Da habe ich immer noch eine erhebliche Leidenschaft dafür. Da bin ich, als wäre ich 25, ist das immer noch so, ungebrochen. Ich glaube auch, dass ich so eine die innere Überzeugung habe, damit bin ich auch in die Politik gegangen. Ja, ich wenn es die Chance zur deutschen Einheit gibt, dann müssen wir sie nutzen, aber sie soll so vernünftig, so fair wie möglich ablaufen. Die Ostdeutschen sollen hinterher sich nicht als die Verlierer fühlen, als die kleineren, schwächeren, die untergebuttert werden. Dass dieses Gefühl, diese Vorausahnung, dass das eine Gefahr ist, hatte ich ganz schnell. Und das war sozusagen ein ganz starkes Motiv, das Maul aufzureißen für all diejenigen, die keine Sprache haben, denen niemand zuhört. Das hat mich über viele Jahre hin als innere Verpflichtung getragen.
Auf den Begriff würde ich gerne gleich nochmal zurückkommen, wenn wir darüber sprechen, was denn Politik heute ist. Aber nochmal zurück in diese Ambivalenz der Jahre 89, 90. Sie sind in die SPD eingetreten. Jetzt erinnere ich nochmal, Jahrgang 43, aufgewachsen in der DDR. Sind Sie Sozialdemokrat oder Sozialist? Als was begreifen Sie sich?
Ach, das ist ja ein feiner Unterschied, der ein bisschen akademisch ist und vielleicht sich auch verbraucht hat. Natürlich war ich in der DDR als einer, der sich als einen antikommunistischen Linken verstanden hat. Die Leidenschaft für Gerechtigkeit, dass wir Menschen ein Bedürfnis haben, dass es gerecht zugeht in dem Land, in dem wir leben, dass Menschen immer wieder auch neue Chancen bekommen haben, dass natürliche Ungleichheit und soziale Herkunft nicht zum unentrinnbaren Schicksal werden dürfen. Diese Überzeugung habe ich erworben zu DDR-Zeiten. Und Sozialdemokrat bin ich wohl auch geworden wegen Willy Brandt, weil ich gesehen habe, dass da einer nach dem Mauerbau angefangen hat, Konsequenzen zu ziehen aus einer Niederlage. Der Mauerbau war ja doch eine Niederlage. Die Zementierung der Spaltung Deutschlands. Die Ostdeutschen wurden eingesperrt und auf andere Weise die Westberliner. Und dass da einer sagte, um Realitäten zu verändern, muss ich sie anerkennen und sie Schritt für Schritt zu überwinden versuchen. Das, was man die Politik der kleinen Schritte, die Entspannung machte, um konkreten Menschen zu helfen. Nicht die großen Worte sind es von den armen Schwestern und Brüdern in der Sowjetzone und so weiter, sondern etwas für die konkreten Menschen zu tun. Und ich werde nie vergessen, wie ich im Dezember 1964, war frisch in Berlin als junger Mann und Student, zum Bahnhof-Friedrichstraße gegangen bin, zweite Mal Passierscheinabkommen und die Westberliner kamen rüber, sie wurden in den Bütchen kontrolliert und dann fielen sie sich in den Arm mit den Ostberlinern verwandt. Ich hatte keine Verwandten zu erwarten, aber ich hätte beinahe mitgeheult. Und da habe ich begriffen, was Politik sein kann und was sozialdemokratische Politik sein muss. Etwas für konkrete Menschen erreichen, die für sich selber nicht Politik machen können. Das war meine Vorstellung von Politik. Und ich glaube, die ist sehr sozialdemokratisch. Sie trägt mich bis heute. Nicht die großen Worte. Nicht die Systemutopie, die nächste ausrufen, nachdem die kommunistische Systemutopie gescheitert ist, sondern konkret für mehr Gerechtigkeit, für mehr Freiheit der konkreten, jetzt lebenden Menschen zu tun.
Konkret was für die Menschen tun, das könnten Sie auch als Christ in der Christlich-Demokratischen Union Deutschlands. Sie sind Katholik, Sie machen auch kein Hehl daraus, Sie sind engagiert im Zentralkomitee der deutschen Katholiken. Kein CDU-Mann?
Nein, und zwar erstens aus einem historischen Grund. Ich wollte halt auch am Ende der DDR nicht in die Blockpartei CDU eintreten. Ich bin geworben worden damals im November, Dezember und habe gesagt, das mache ich nicht. Diese Partei der Kollaboration, in der werde ich doch nicht am Ende der DDR, obwohl wir wussten ja nicht, wie schnell das Ende kam, ich werde sie nicht in eintreten. Und zweitens, ein geradezu systematischer Grund, ich fand die SPD auch sympathischer, weil sie eine weltanschaulich plurale Partei ist. Genauso wie unsere Gesellschaft eine weltanschaulich plurale Partei ist. In der SPD versammeln sich Menschen, die Christen sind, die Agnostiker sind, die Atheisten sind oder Muslime oder Juden, die sozusagen verbunden werden nicht durch ihre religiöse Herkunft oder weltanschauliche Herkunft, sondern durch gemeinsame elementare politische Grundüberzeugung, Vorstellungen von Freiheit, von Solidarität, von Gerechtigkeit. Das war mir sympathischer und ist mir auch heute sympathischer. Und wenn ich auf die CDU gucke, und das ist gar nicht keine billige parteipolitische Polemik, eine Partei, die das Christliche im Namen hat, die ist doch ständig in der Gefahr, diesen großen Anspruch zu unterlaufen, nicht über die Latte springen zu können. Das ist es, was mich auch ein bisschen irritiert.
Kehren wir zurück zur SPD. Sie haben sich eben ja geoutet, sage ich mal, als Sozialdemokrat Brandtscher Prägung. Ausgerechnet Brandtscher Prägung, also über einen Mann, der ja die deutsche Einheit, wenn wir so wollen und wenn er Kraft und Zeit gefunden hätte, verhindert hätte. Denn er wollte damals eine Konföderation der beiden deutschen Staaten, einen deutschen Bund, aber keine Vereinigung.
Da muss ich Ihnen widersprechen. Es gibt kaum einen deutschen Politiker, der emotional so heftig reagiert hat auf die Chance zur deutschen Vereinigung. Der sogar, ich habe mir das erzählen lassen, in einem Anflug von Altersleichtsinn bereit gewesen wäre, um diese deutsche Einheit auch in der eigenen Partei politikfähig zu machen und durchzusetzen, sich nochmal zum Kanzlerkandidaten ausrufen. Es gab einen Moment, wo er das meinte, weil er gesehen hat, dass Oskar Lafontaine und andere eher distanzierter waren. Nein, er hatte nur sozusagen etwas gegen eine Lebenslüge. die Lebenslüge der Wiedervereinigung, dass da etwas wieder entsteht, wie es mal war. Sondern er hat schon die Vorstellung gehabt, das ist eine Neuvereinigung. Aber mit dem Satz, es kommt wieder zusammen, was zusammengehört. Dieser Willy Brandt war auf andere Weise auch Egon Brandt immer, so sehr international und Weltbürger war, auch ein deutscher Patriot. Der hat eine Vorstellung gehabt, es müsse doch wieder korrigiert werden könnte, was durch deutsche Verbrechen kaputt gegangen ist. Und deswegen widerspreche ich Ihnen an dieser Stelle so energisch. Denn im Übrigen, Vorstellung von der Konföderation hatte auch Helmut Kohl entwickelt. Man erinnert sich an das 10-Punkte-Programm von Ende November. Da sollte man auch nicht im Nachhinein mit dem besseren Wissen, wie die Geschichte abgelaufen ist, den Vorwürfe machen, die damals gesagt haben, Schritt für Schritt. Ich war auch dafür der Meinung, die deutsche Einheit solle nicht innerhalb von Monaten stattfinden, sondern Schritt für Schritt in Verabredungen, klaren Verträgen, unter Bedingungen, die für die Westdeutschen wie die Ostdeutschen zu tragen sind, dass dann alles viel schneller gegangen ist. Das ist der Ablauf der Geschichte, die Ungeduld der Ostdeutschen, der ökonomische Zusammenbruch, die außenpolitische Unsicherheit, was wird mit Moskau sein. Das waren Beschleunigungsfaktoren, aber die konnte man doch im November, Dezember noch nicht ahnen, weder Helmut Kohl noch Willy Brandt.
Nochmal zurück zu Willy Brandt. Es gibt eine parteiinterne Diskussion innerhalb der Sozialdemokraten. Bist du für Willy Brandt oder bist du ein Schmidtianer? Sie sind kein Schmidtianer.
Das waren Konflikte von Ende der 70er und in den 80er Jahren. Ich glaube, das ist wirklich ausgestanden. Gunter Hofmann, der ehemalige langjährige, wunderbare Zeitjournalist, hat ein Buch geschrieben, Willy Brandt und Helmut Schmidt, die Geschichte einer schwierigen Freundschaft. Und da kommt er am Schluss zu einem sehr fairen Urteil, das war ein Ergänzungsverhältnis. Sie waren ganz unterschiedlich biografisch geprägt, ganz unterschiedliche Typen, aber beide waren wichtig für Deutschland, nicht nur für die Sozialdemokratie. Und der Gunter Hofmann, ich finde seine zutreffende Bemerkung, sagt, es war wohl auch richtig, dass erst Willy Brandt Kanzler war und dann Helmut Schmidt. Erst der andere Deutsche, der in Emigration, der nicht durch die Nazizeit befleckt war und danach der Deutsche Normalo, der Soldat war, der die Nazizeit in Deutschland verbracht hatte und der daraus auch Konsequenzen politisch zu formulieren versucht hat. Ich glaube, dieser Gegensatz spielt heute keine solche Rolle mehr. Auch Willy Brandt war nicht nur Visionär, er war auch Pragmatiker.
Und häufig depressiv.
Ja, das ist ein Unterschied, dass Helmut Schmidt den Forschen gegeben hat und Willy Brandt den Melancholiker.
Über Christdemokraten haben wir gesprochen, Sozialdemokraten, über SED und PDS, über Politik. Was ist Politik heute?
Politik ist heute nicht ganz anders im Grundmuster. Es ist der Versuch, die gemeinschaftlichen Angelegenheiten auch gemeinschaftlich zu regeln.
Heißt das Moderieren von politischen Prozessen, von Entscheidungsprozessen oder heißt das Prozesse zu entscheiden?
Immer beides. Die Parlamente sind Orte der Moderation politischer Entscheidungsprozesse. Und Moderation heißt ja auch Mäßigung. Also sie sollen, wenn es geht, rhetorisch scharf ausgetragen werden, aber sie sollen so ausgetragen werden, dass die fundamentale Gemeinsamkeit nicht gänzlich verloren geht. Und am Schluss muss man entscheiden. Und das heißt, in der Politik entscheiden immer in einer offenen Situation, wo die Wirkungen der eigenen Entscheidung nie 100% sicher sind. Es kann gut gehen. Es können genau die Wirkungen eintreten, die wir mit diesem Gesetz oder jener Entscheidung vorhaben. Aber es muss nicht so sein. Das ist das Risiko von Politik. Und das sollten auch diejenigen immer im Kopf haben, im Hinterkopf haben, die Politik ständig bewerten. Also Journalisten wie Bürger. Dass das Entscheidungen in einer offenen Situation sind, aber eben deswegen auch eine sehr ernste Entscheidung, für die man als Abgeordneter, als Politiker Verantwortung hat. Das ist etwas anderes. Das ist der große Unterschied zwischen dem Bundestag und der Talkshow. In Talkshow geht es nur um die möglichst schnelle, witzige Pointe, das aggressive, leichtfertige Dazwischenreden. Im Bundestag gibt es Streit, aber am Schluss muss ich entscheiden und für meine Entscheidung einstehen vor mir selber und vor meinen Wählern.
Der amtierende Bundeskanzlerin Merkel wird oft vorgeworfen, sie würde nur moderieren Politik.
Da geht es um etwas mehr. Wenn ein Kanzler ist dazu da, nicht Politik zu moderieren. Der Kanzler ist nicht Präsident, sondern er muss die Regierung führen und er muss Entscheidungen treffen. Und der eigentliche Vorwurf gegen Angela Merkel ist, dass sie häufig Entscheidungen zu spät trifft, dass sie abwartet, die Dinge ganz lange laufen lässt. Und da werden Entscheidungen nicht unbedingt besser. In Sachen Griechenland und europäischer Finanz- und Bankenkrise hat sie nach meiner Überzeugung häufig viel zu lange gewartet. Entscheidungen sind zu spät getroffen worden, sodass die Sache erheblich teurer wird und damit die deutsche Gesellschaft, den deutschen Steuerzahler auch mehr belastet. Das ist der Vorwurf. Ich verlange nicht von einem Kanzler oder einer Kanzlerin, dass er immer den Macho gibt, also ganz forsche Töne von sich gibt, aber entscheiden, und zwar nie zu spät.
Sie haben eben eine Sortise gegen die Talkshows losgelassen. Publizistik, Journalismus in Deutschland, da haben Sie so Ihre eigenen Erfahrungen gemacht. Wenn Sie so die Bilanz der letzten 25 Jahre in der wiedervereinigten Republik sehen, wie stehen Sie zur Presse in Deutschland?
Also selbstverständlich muss ich als Politiker, und zwar nicht nur aus Taktik, sondern aus Überzeugung, erstens sagen, Presse ist etwas unabdingbar Wichtiges für eine Demokratie. Sie ist ein Wesenselement einer freien Gesellschaft, eine freie Presse. Deswegen darf es auch keine Zensur geben. Aber was ich mir wünsche, ist etwas ganz Einfaches, aber offensichtlich schwer zu haben. Ich wünsche mir, dass Journalisten die Fähigkeit und die Chance haben, schwierige politische Entscheidungsprozesse, komplexe politische Sachverhalte ins Verständliche zu übersetzen, dass die Bürger sie begreifen, wenn sie sie im Fernsehen präsentiert bekommen oder in der Zeitung nachlesen können. Aber diese Fähigkeit und die Chance dazu nimmt eher ab, ist mein Eindruck. Die Härte der Konkurrenz, der medialen Konkurrenz, der Tempodruck ist so groß, dass immer weniger Journalisten diese Fähigkeit ausbilden und die Zeit dafür haben, komplexe Sachverhalte ins Verständliche zu übersetzen. Sie sollen dabei nicht unkritisch sein gegenüber den Politikern, aber ins Verständliche zu übersetzen, das ist offensichtlich nicht leicht. Und weil es schwierig ist, flüchten manche aus Tempodruck oder aus Dummheit, aus Bequemlichkeit in die Skandalisierung und die Personalisierung von Politik. Am Schluss geht es immer nur noch um Siege und Niederlagen. Wer macht was? Wer ist daran schuld? Das ist Politik nicht nur. Das ist sie auch. Sie ist auch Kampf. Aber sie ist vor allem auch die mühselige Suche um die etwas bessere Lösung, die mühselige, schweißtreibende Suche um Kompromisse, weil es nie sozusagen hundertprozentige Mehrheiten gibt.
Wenn man mit Politikern Ihres Ranges spricht über den westdeutschen, über den bundesdeutschen Journalismus, dann legt sich die Stirn schnell in Falten und die Augenbrauen ziehen sich zusammen. Ich habe mit Norbert Lammert gesprochen, ich habe mit Bernd Neumann gesprochen, der jetzt mit Ihnen, auch wer mit anderen spricht. Da wird Skepsis, Besorgnis laut. Diese Republik ist dabei, sich publizistisch zu eventualisieren, also immer mehr auf Event, auf Show, auf Vordergründigkeit zu setzen. Jene Ernsthaftigkeit, die wir benötigen, um die Komplexität der Wirklichkeit in den Medien abzubilden, die schwindet. Ist der Prozess rückholbar?
Das weiß ich nicht. Ich bin ein bisschen skeptisch. Man sieht ja die Zahl der Zeitungen, der, wie heißt das im Jargon, der medialen Einheiten nimmt ab. Es gibt eine finanzielle Bedrohung der medialen Vielfalt, was man mit Beunruhigung sehen muss. Wir erleben auch, dass jüngere Leute immer weniger Zeitung lesen. Gut, sie wandern ins Internet. Wenn das Internet eine Sphäre wäre, differenzierter Information, dann wäre es ja gut, aber da habe ich meine Zweifel. Twittern und vieles andere sind ja eine ziemlich verkürzte Art von Information, um mich vorsichtig auszudrücken. Also es ist schon eine beunruhigende Entwicklung. Umso wichtiger müssten sich alle politischen Kräfte einig sein, dass gute Zeitungen nicht nur ein Kulturgut sind, sondern unersetzbar für die Demokratie. Und ich weiß nicht, ob wir schon so weit sind, dass wir darüber reden müssen, dass wir öffentlich-rechtlich finanzierte Zeitungen brauchen. Auf jeden Fall brauchen wir ein öffentlich-rechtlich finanziertes Fernsehen und Rundfunk und müssen alle Angriffe dagegen abwehren, sozusagen auch Informationen vollständig und alleine dem Markt zu überlassen. Das wäre eine dramatische Fehlentwicklung. Aber im Übrigen will ich ausdrücklich sagen, damit das nicht allzu einseitig ist, ich kenne großartige Journalisten und ich bin nach wie vor ein wirklich leidenschaftlicher, fast fanatischer Zeitungsleser. Und ich hoffe, dass ich bis zum Ende meines Lebens in 20 oder 30 Jahren noch sein kann, dass es dann noch genügend Zeitungen gibt, die ich lesen kann, um festzustellen, wie unterschiedlich Meinungen sein können. Und dass ich dann ganz viel auch über soziale Realität erfahre, denn als einzelner Mensch kann man immer nur einen jeweiligen Ausschnitt persönlich kennenlernen. Deswegen sind ja Medien und Journalisten wichtig, dass sie andere Teile der Realität zu mir als Leser bringen.
Die Medien werden oft als vierte Gewalt beschrieben. Jetzt kehren wir zurück zur ersten, zweiten und dritten Gewalt, die auf jeden Fall Gewalten sind und Macht haben. Sehr ungern ziehen Sie sich aus der parlamentarischen Arbeit zurück. Warum?
Also natürlich, ich bin mit Leidenschaft Parlamentarier. Wenn ich mich daran erinnere, dass ich schon als Kind am Radio über Hessischen Rundfunk damals, bin in Südthüringen aufgewachsen, Berichte aus dem Bundestag gehört habe und noch heute aufsagen kann, die Namen der Redner, die mich beeindruckt haben, von Fritz Erler über Wehner und Lemmer und wie sie alle hießen, Thomas Dehler, großer Redner, da habe ich mit Gänsehaut am Rücken zugehört. Also ich bin mit Leidenschaft Parlamentarier und halte mich auch noch nicht für verkalkt und für erledigt, aber ich dachte dann auch, wenn man 70 wird, dreht sich die Beweislast um. Man muss erklären, warum man weitermacht und nicht, warum man aufhört. Ich war dann 24 Jahre Parlamentarier und ich hatte dann auch irgendwie...
Jetzt sind Sie dabei, einen Mythos zu zünden, der aber nicht zünden darf. Sie sind gedrängt worden, nicht wieder anzutreten.
Nein, das stimmt nicht. Das stimmt nicht. Sondern es war so, ich hatte nur keine Lust, mich noch einmal dem innerparteilichen Knatsch auszusetzen und nochmal Wahlkampf zu machen. Wahlkampf ist...
Viele Beobachter der Szenerie sagen, hätten Sie gekämpft, Sie hätten es durchgesetzt.
Ja, das weiß ich auch.
Natürlich. Aber Sie wollen nicht.
Nein, so selbstbewusst bin ich, dass ich jeden Gegenkandidaten innerhalb meines Wahlkreises, innerhalb der eigenen Partei hatte aus dem Feld schlagen können. Ich hatte nur keine Lust mehr. Ich dachte mir, ich habe das jetzt lange genug gemacht. Und irgendwann ist es auch vernünftig, Schluss zu machen und nicht nochmal sich weiter dem auch gelegentlich mühseligen Alltag von Wahlkampf und innerparteilicher Auseinandersetzung auszusetzen, sondern immer dann lieber selber zu entscheiden. Ich höre jetzt auf. Das hatte ich mir lange überlegt. Aber die Entscheidung fällt einem schwer, wenn da der Eindruck ist, man solle gedrängelt werden. Dann bin ich ein normaler Mensch. Wenn ich gedrängelt werde, entsteht so eine innere Widerbürstigkeit und die muss ich erst überwinden. Aber dann habe ich eine ganz heitere Entscheidung getroffen. Und wenn man so eine Entscheidung getroffen hat, merkt man auch, es ist ein schöner Zustand. Mit allen, mit denen reden, wissen, der will nichts mehr werden. Das ist eine schöne Situation, vom Zwang befreit zu sein, noch etwas werden zu wollen. Wunderbar.
Eine kluge Sentenz. Sie waren nicht nur Parlamentarier, sondern Sie waren auch Präsident der Parlamentarier. Sie waren Bundestagspräsident. Und da können und müssen Sie sich in einer Reihe sehen mit Eugen Gerstenmaier, der das Amt in den 50er und 60er Jahren geprägt hat und der auch viele Neuerungen einführte, wie die Aktuelle Fragestunde für Abgeordnete oder das Verfahren zur Großen Anfrage. Kai-Uwe von Hassel, Christdemokrat wie Eugen Gerstenmaier, der das Amt mit geradezu, ja, nach meiner Erinnerung, aristokratischer Würde geführt hat. Oder Ihr Nachfolger Norbert Lammert, der ein großes parlamentarisches Selbstbewusstsein gegenüber der Regierung zeigt, ja fast im Bundestag schon so etwas wie Opposition zur Regierung gemacht hat. Wo verorten Sie sich so in diesem Dreieck, Viereck?
Also das müssen eigentlich andere bewerten. Erstens, ich glaube, ich bin ein, im besten Sinne dieses Wortes, ein bürgerlicher Präsident gewesen, so wie dieses Parlament ein gut bürgerliches. Das ist ja ein anspruchsvolles Wort, das sich nicht nur auf zwei Parteien bezieht, die das gelegentlich für sich behaupten, das Parlament ein gut bürgerliches ist. Ich erzähle eine Anekdote. Nicht? Vor Rita Süssmuth hatten die Bundestagspräsidenten den Kött an. Einen Kött an, wenn die Sitzung eröffnet wurde, Donnerstag früh. Und 10 Jahre, Rita Süssmuth hat diesen Brauch fast in Vergessenheit geraten, aber dann kam ich und dann wurde mir ein Kött angeboten. Und ich zog ihn an und merkte, er passt mir nicht. Und dann dachte ich, was soll das eigentlich? Diese Republik ist, anders als Frankreich oder Großbritannien, das sind zwei Gegenbeispiele, ein im besten Sinne des Wortes bürgerliches Parlament. Das braucht diese äußerlichen Formate nicht, sondern das zeigt seine Würde in der Art, wie es diskutiert, wie es streitet, wie es Entscheidungen trifft. Das ist das eine. Und das zweite, Sie wissen, ich hatte in meiner Präsidentenzeit eine ganz besonders schwierige Entscheidung zu treffen im Zusammenhang mit der Parteispendenaffäre und Helmut Kohl. Ich habe eine Entscheidung getroffen, habe der CDU eine wirklich schmerzliche Strafe auferlegt, nach langer Prüfung. Und ich habe mich intensiv beraten lassen. Ich bin kein selbstherrlicher Mensch. Juristen und viele andere habe ich gefragt, was ist zu entscheiden. Dann habe ich die Entscheidung getroffen. Die CDU war verständlicherweise sauer darüber, hat gegen mich prozessiert und hat in sämtlichen Instanzen bis zum Verfassungsgericht verloren. Umso schlimmer für mich. Manche in der CDU tragen es mir heute nach, obwohl ich in allen Instanzen Recht bekommen habe.
Wie geht es mit dem ehemaligen Bundestagsabgeordneten, dem ehemaligen Bundestagspräsidenten Wolfgang Thierse weiter?
Das weiß ich heute noch nicht. Das muss ich eigentlich heute auch noch nicht wissen. Ich bin nur noch neugierig, ob dann noch irgendjemand etwas von mir wissen will. Darauf bin ich wirklich neugierig.
Naja, spätestens in Ihrem Kiez wird man noch viel von Ihnen wissen wollen. Da sind Sie ja sehr beliebt und bekannt.
Ja, aber da bin ich auch ein gewöhnlicher Bürger, der halt immer schon da war. Gelegentlich sage ich ironisch da im Prenzlauer Berg, wo ich wohne, am Kollwitzplatz, muss ich allmählich unter Natur- oder Arten- oder Denkmalschutz gestellt worden, als einer der letzten wenigen Eingeborenen. 90% derer, die da wohnen, sind nach 1990 erst zugezogen. Und das heißt natürlich, die anderen 90% sind weggezogen worden, teilweise verdrängt. Ich weiß, ich kann gewissermaßen an meinem Wohnort, weil ich da schon seit fast 40 Jahren wohne, kann ich erleben und sogar an Beispielen zeigen, dass jede Veränderung eine Vorder- und Rückseite hat. Eine freundliche Vorderseite sieht viel schöner aus als zu DDR-Zeiten und die unfreundliche, die schmerzliche Rückseite. Es sind auch Menschen verdrängt worden. Die mussten wegziehen, die sind nicht freiwillig weggezogen. Aber ich wohne da gerne, gerade deshalb, weil das eine Art von sozialer Bodenhaftung ist und weil ich einfach nur rausgehen muss aus meiner Wohnung, um zu sehen, was sich seit 1990 alles verändert hat und was sich gegenwärtig weiterhin verändert.
Die Sozialdemokratie wird sicherlich nicht auf Sie verzichten wollen. Sie haben viele Funktionen innerhalb der Partei, aber gibt es noch ein persönliches Ziel, wo Sie nach 7 Lebensjahrzehnten sagen, das möchte ich unbedingt noch erleben, gesehen, gemacht haben?
Ach, ich bin noch gar nicht mit Abschiedsgedanken befasst, wo man ja solche Überlegungen anstellt. Wenn von meiner Erfahrung innerhalb der SPD und innerhalb des Parlaments noch etwas gebraucht wird, dann will ich das gerne zur Verfügung stellen. Und ich will auch, ich hoffe, das verstehen Sie, den Versuch machen, eine Reihe von den Ehrenämtern abzugeben, die ich unfreiwillig übernommen oder aufgehäuft habe. Wenn jemand mit einem ernsthaften und anständigen Anliegen zu mir kommt und sagt, Herr Thiel, Sie können uns mit Ihrem Namen helfen, dann kann ich so schwer Nein sagen. Und deswegen hat sich vieles angehäuft und ich muss, das ist doch hoffentlich vernünftig, einiges davon loswerden. Denn wenn man nicht mehr Abgeordneter ist oder Vizepräsident ist, dann hat man auch keine Mitarbeiter mehr. Dann hat man auch nicht mehr das Büro und all die Möglichkeiten, die ein Abgeordneter vernünftigerweise hat. Also muss ich mich bescheiden und das übe ich ein.